Bevor ich den Bibeltext für die heutige Predigt lese, wollte ich unseren heutigen Gastprediger kurz vorstellen. Heute wird Konstantin von Armdroth die Predigt halten. Schön, dass du da bist. Und Konstantin ist mein langjähriger ehemaliger Kollege. Er hat mit Christian Nowatzki zusammen das Berlin-Projekt gegründet, vor 18,5 Jahren. Und war selber auch Pastor hier 15 Jahre, glaube ich. Genau, und heute vertritt er, also was er heute macht, ist, heutzutage macht, ist, er vertritt Freikirchen in der Politik. Schön, dass du da bist. Ich lese den Bibeltext. Der ist heute aus Psalm 37, Verse 1 bis 8. Von David. Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust.
Ich spreche ein Gebet vor der Predigt. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diesen Moment, diese Zeit. Ich bitte dich, dass du durch diesen Bibeltext zu uns sprichst. Amen. Jedes Jahr gibt es am Ende Januar zum Internationalen Tag des Holocaust-Gedenkens im Deutschen Bundestag eine Gedenkstunde. Und in diesem Jahr hat nach der Holocaust-Überlebenden Eva Cepesi der Sportkommentator Marcel Reif gesprochen. Ich kenne Marcel Reif aus unzähligen Fußballspielabenden vor dem Fernseher und wahrscheinlich war er derjenige, der mir im Kindesalter die Abseitsregel im Fußball erklärt hat. Jetzt war er also im Bundestag und hat dort von seinem Vater erzählt, der den Holocaust überlebt hat und der niemals mit ihm darüber gesprochen hatte. Insgesamt eine sehr bewegende Veranstaltung für mich, die ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Bei bundestag.de kann man das noch nachanschauen. Berührend fand ich das auch unter anderem deshalb, weil dieser ältere Herr, der er mittlerweile ist, so aus der Sohnperspektive über sein Kindsein, über sein Sohnsein gesprochen hat und mir einmal mehr deutlich wurde, dass wir das immer bleiben werden. Kind unserer Eltern, geprägt von unserer Kindheit. Und ich ahne, dass das, je älter man wird, immer stärker wird. Und ich glaube, zum Vorteil. In der Bibel steht ja auch dieser Satz, dass wir wie die Kinder werden müssen, um zu begreifen, was an Übernatürlichem, an Geistlichem es für Kraftquellen für uns gibt. Warum ich das aber eigentlich erzähle, ist, seine Rede hat Marcel Reif mit einem sehr intensiven letzten Satz beendet, den sein Vater ihm ganz oft mitgegeben hat: Sei ein Mensch. Das waren für ihn sehr prägende Worte, die das ganze schwere Erleben des Vaters so zusammengefasst haben, was der Vater nach all dem Unmenschlichen, was er erlebt hat, mitgeben wollte: sei ein Mensch. Und wenn das auch als erstes mal ganz für sich alleine stehen mag und soll, möchte ich das trotzdem gerne hier zitieren, weil es eine passende Zusammenfassung ist, auch für unseren heutigen Predigttext, für den Start in diese Fastenzeit, nämlich die Sätze aus dem Psalm 37. Zuallererst, weil der Vater von Herrn Reif als Jude quasi der Erstempfänger dieser Zeilen war. Gerade in der heutigen Zeit sollten wir uns bei jedem Lesen des Alten Testaments bewusst werden, wie eng wir mit Jüdinnen und Juden geistlich verwandt sind. Es kommt aber auch noch sehr viel mehr Menschliches in diesen Versen vor und das möchte ich gerne ein bisschen entfalten in dieser Gliederung. Es geht zuerst um aktives Leben anstatt passives Warten. Dann werden Fragen von Recht und Gerechtigkeit aufgeworfen und als letztes die Frage, was gibt uns wirklich Grund zum Hoffen? Aktives Leben statt passives Warten, Fragen von Recht und Gerechtigkeit, was gibt uns wirklich Grund zum Hoffen? Die bekanntesten beiden Sätze aus diesem Abschnitt sind diese. befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen, und sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Im Kontext dieses Psalms geht es um sogenannte Feinde, es geht um Menschen, die einem das Leben schwer machen. Und auf heute übertragen können wir diese Feinde auf Umstände erweitern, nicht nur an Menschen denken, sondern an Umstände, die uns quasi feindlich gesinnt sind, also Umstände, die uns Kraft rauben, die uns Lebensfrische wegnehmen. Es können viele Dinge sein, die im Einzelnen eigentlich handelbar sind, aber in der Summe einfach zu viel sein können, die alle auf einmal plötzlich da sind. Nicht selten ist es aber doch auch etwas selbst gewählt oder aber nicht selbst verhindert, wenn man sich bewusst zu viel auflädt. Das aktuelle Stern-Magazin hat Jürgen Klopp auf sein Titelbild gesetzt und dazu die Überschrift gewählt, die Kunst loszulassen. Weil Jürgen Klopp angekündigt hat, seinen Trainerjob beim FC Liverpool zum Sommer zu beenden, weil ihm die Energie fehle, haben sie daraus einen Artikel gemacht zum Thema Überarbeitung. Und da fand ich das schon sehr interessant, dass es statistisch festgehalten ist, dass die Zahl derjenigen, die sich erschöpfungsbedingt krank melden, in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt hat. Und dass das alle Altersschichten sogar betrifft. Dass also diese mir ans Leben wollenden Umstände können genauso wie hier im Text die Feinde sein. Können genauso eine Möglichkeit sein, warum man sich mit diesem Psalm identifizieren kann, man das Gefühl bekommt, es spricht mir hier aus der Seele. Da hinein, im Angesicht dieses Feindes oder diesem Gefühl, ich bin da jemandem ausgeliefert oder etwas ausgeliefert, wird gesagt, sei still und warte. Und das kann man leicht als passives Nichtstun hören, einfach nur warten, einfach nichts tun. Immer wieder kommt mir das beim Lesen dieser Verse. Dabei wird hier was anderes ausgedrückt. Zum einen bekommt das Stillsein eine Richtung, sei still dem Herrn, also werde ruhig mit Gedanken an Gott. Im Gebet, im Bewusstwerden, dass Gott da ist. Und im ersten Satz wird es ja auch sehr aktiv formuliert, befiehl dem Herrn deine Wege. Also lass nicht nur los, was dich beschwert, loslassen ins Egalsein oder ins Nirgendwo, sondern gib es irgendwo hin. Nun nicht irgendwo, sondern zu Gott, aber aktiv überreichen, überlegen, was es denn genau ist und dann weggeben, aussprechen, bitten, kümmere du dich, denn das ist mir wichtig. Hier kommt eine Aktivität in das Warten hinein. Und mich persönlich spricht das sehr an, denn eigentlich so im tiefen Herzen höre ich diese Passivität sehr gerne. Ich empfinde mich zwar als schon sehr aktiven Menschen, bin viel beschäftigt, einfach nur Buch lesen oder Film gucken kommt gar nicht so oft vor, aber gleichzeitig bin ich auch gerne und automatisch so im Hier und Jetzt und in dem Wissen, was irgendwie zu schwierig ist und ich nicht so schnell lösen kann, das wird dann schon irgendwie. Dieses aktive Warten, das hier im Psalm angesprochen wird, ist was ganz anderes. Es ist tatsächlich ein Aufhören mit alltäglicher Aktivität, bewusst nicht recherchieren, checken, erledigen, vorbereiten, sondern mir bewusst machen, was die größeren Themen sind, die mir auch wichtig sind und wenn ich darüber nachdenke, ja eigentlich viel wichtiger sind als das Recherchieren, Checken, Erledigen. Und dann bekommt das Gebet eine richtige Aktivität, dieses Stillsein und Warten. Das Gebet können manchmal ganz klar formulierte Worte sein, manchmal aber bewusst auch gar keine Worte. Vielleicht manchmal ein Spaziergang mit dem Vertrauen, dass Gott irgendwie mitgeht und dabei ist. Dieses Beten bekommt eine wirkliche Aktivität, auch wenn es sich nicht produktiv anfühlt. Und ich denke, man kann schnell erahnen, wie viel sich hinter dieser Aufforderung zu warten verbirgt. Eben, dass das Leben nicht an uns einfach vorbeizieht oder wir gelebt werden, sondern dass wir Neues spüren, uns neu spüren. Und diese Worte von Marcel Reif, sei ein Mensch, passen für mich auch dazu, dass wir uns neu wahrnehmen, aktiv leben, das gehört doch auch zum Menschsein. Das steckt für mich auch im Titel der Fastenzeitkampagne, die jetzt beim Berlin-Projekt anfängt. Segel setzen heißt es für diese nächsten Wochen vor Ostern. Ein bewusstes, aktives Aufziehen von Segeln in diesem Bild, aber dann nicht an die Ruder setzen, sondern den Wind durch die Segel pfeifen lassen. Ich komme zu meinem zweiten Gedanken, Fragen von Recht und Gerechtigkeit. Bei mir passiert das oft automatisch, wenn ich vom alltäglichen Aktivsein eine Pause mache, kommen nicht selten andere Menschen in meine Gedanken hinein. Liegt vielleicht an meiner Persönlichkeit, aber ich denke irgendwie auch ans Menschsein, denn wir sind ja grundsätzlich Beziehungsmenschen. In unserem Bibeltext kommt es ein klein wenig versteckt vor, und zwar heißt es, Gott wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. In diesem konkreten Kontext ist das ein Zuspruch. Du kannst Gott vertrauen, du bist nicht alleine in deinem Leben, da ist jemand für dich und er ist für dich aktiv, also ein Zuspruch für all die Lesenden. Gleichzeitig aber wird es hier in einen größeren Zusammenhang gesetzt. Gerechtigkeit und Recht stehen im ganzen Alten Testament der Bibel eigentlich nie für eine Einzelperson alleine, sondern für alle diejenigen, die keine Gerechtigkeit erleben und keine Rechte haben. In unserem Psalm kommt das auch dadurch zum Ausdruck, dass es grundsätzlich in dem Psalm eine Gegenüberstellung gibt von generell denen, die andere unterdrücken, hier in Vers 1 böse und Übeltäter genannt. Und die große Aussage in dem Psalm ist, die werden vergehen, sie werden sich letztlich nicht durchsetzen. Und demgegenüber stehen so generell die Leid erfahren, die unterdrückt werden. Und die große Aussage ist, denen steht Gott bei. Also mitten in die Beschäftigung mit der eigenen Begrenztheit, mit Neidgedanken über das, warum es anderen so gut geht, wie es hier in Vers 1 heißt, mitten in dieses Ernstnehmen, dass man Ungerechtigkeit erlebt, dass es einfach nicht fair ist, wie Finanzen und Ressourcen im Land verteilt sind, mitten in diese Sorgen über die eigene Zukunft hinein, bekommt dieser Zuspruch, dass Gott mich sieht, plötzlich eine Weite. Plötzlich richtet der Psalm den Blick weg nur von dem auf mich selbst hin zu anderen Menschen. Dass Gott nicht nur mich sieht, sondern alle, die ähnlich empfinden wie ich gerade. Und aus drei Blickwinkeln finde ich diese Weite bemerkenswert. Da ist einmal die soziologische Komponente und damit meine ich einfach dieses Menschsein. Da, wo wir uns intensiver mit uns selbst beschäftigen, wer wir sind, was uns ausmacht, was wir weiter lernen können, das setzt uns automatisch auch in Verbindung mit anderen Menschen. Wir sind in einem Beziehungsgeflecht. Ob wir uns jetzt gerade ganz erfüllt fühlen von Menschen oder gerade eher einsam fühlen, wir stehen in Beziehung mit anderen Menschen. Klar, mit Verwandten, auch mit Freunden, aber auch mit unseren Nachbarn, mit den Menschen, an denen wir vorbeigehen, mit den Wohnungslosen auf der Straße, auch mit denen, die wir nicht verstehen. Wir gehören zusammen. Also meine Herausforderungen sind keine Merkmale, für die ich mich absondern müsste, sondern ich bin mit meinen Herausforderungen und Problemen Teil der Menschheit. Dann ist da die psychologische Komponente dieser Weite. Es schleicht sich so schnell ein, dass man denkt, so geht's nur mir. So schwer aus meinen Mustern herauszukommen, es geht nur mir so. So fiese Gedanken hat kein anderer, allen anderen geht es besser. Die Bibel richtet hier quasi so ein großes Stoppschild auf. Stopp, diese Gedanken sind wie so eine Spirale nach unten und sie entsprechen nicht der Wahrheit. Erstens gibt es Menschen, die dich verstehen. Und zweitens erlebst du gerade etwas, womit du andere verstehst. Niemand ist allein. Jeder und jede von uns hat eine Menge zu geben. Und die dritte Komponente dieser Weite ist eine politische und damit meine ich, es betrifft das gesellschaftliche Zusammenleben, die Gestaltung des Zusammenlebens. Man kann den Frust und die Schwere von Menschen ausnutzen, Angst schüren, Schuldige dafür suchen und auffordern, sich zu verteidigen. Oder man kann, wie hier der Psalmschreiber, an die menschliche Komponente erinnern, daran, dass wir auch in der eigenen Schwere den Blick für andere in ihrer Schwere nicht verlieren. Dass man es lieber Gott überlässt, über Schuldige zu urteilen und man sich stattdessen konstruktiv einbringt. Ich bin davon überzeugt, dass wir, die wir uns mit dem Glauben beschäftigen, unserer Gesellschaft gut tun. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir mit anderen über unseren Glauben im Austausch sind, und ich denke, das ist wichtig, dieser Austausch, um nicht irgendwohin abzudriften, wenn wir uns durch solche Psalmen stärken lassen, wenn wir uns mit dieser Hoffnung in uns pflegen, dann ist das immer Hoffnung für uns und Hoffnung für die Menschen um uns herum. Und das wird uns dann auch helfen, zu bemerken, wo wir in diese Falle treten wollen, uns über andere zu erheben, andere kleiner zu machen, um uns selbst dann besser zu fühlen. Das zu bemerken und dann wieder umzukehren, uns zu verändern, damit tun wir unserer Gesellschaft gut. Soziologisch, psychologisch, politisch. Der Psalm, der ist nicht nur ein Zuspruch als Ermutigung für einen selbst, sondern die Aufforderung, still zu werden vor Gott, richtet zugleich auch den Blick in die Weite, dass Gott auch andere kraftlose Menschen sieht, Benachteiligte, irgendwie Übersehene. Ich komme zu meinem letzten Punkt und zu der Frage, können wir denn vertrauen? Letztlich bekommen diese Sätze ihre Kraft aus dem Vertrauen auf Gott, wenn man darauf vertrauen kann, dass Gott wirklich da ist und aktiv für mich ist, dann ist so viel Grund da, wirklich die Kontrolle loszulassen oder Aufgaben unfertig zu lassen. Nun gibt es zwei zweifelnde Gedanken, die einem sehr leicht bei diesem Text kommen können. Das eine ist, was ist, wenn ich gar nicht weiß, was ich von Gott halten soll, so ganz generell. Und der andere zweifelnde Gedanke geht in etwa so: Kann ich wirklich auf Gott vertrauen, wenn ich mich gerade gar nicht fühle, als könne ich viel geben? Gerade wenn man sich nicht so kraftvoll fühlt, sind das ja oft Zeiten, in denen man nicht unbedingt umsetzt, was hier im Psalm erwartet wird. In Vers 3, Gutes zu tun. Oder bleibe im Land, heißt es hier, und das, wo man vielleicht innerlich eher am Fliehen ist, anstatt in den Beziehungsproblemen zu bleiben. Ernähre dich redlich, also finanziere dich ehrlich, übersetze ich mal, wird hier gefordert. Sich nicht zum Zorn reizen lassen, nicht neidisch zu werden und dann noch Gottes großer Wunsch für soziale Gerechtigkeit. All das sind ja Dinge, bei denen man vielleicht gerade nicht so viel zu geben hat. Können wir vertrauen? Und worauf? Als erstes nehme ich mal die Idee des Psalmschreibenden auf und formuliere das als eine Frage an die eigene Erfahrung. Später in dem Psalm, in Vers 25, steht nämlich, ich bin jung gewesen und alt geworden. Vielleicht war der Psalm ganz ursprünglich sowas wie eine Art Tagebucheintrag. So nach dem Motto, erinnere dich selbst an diese Erfahrung. Gott wird dir helfen, er wird es zu einer Gerechtigkeit kommen lassen. Du hast das doch erlebt in deinem langen Leben schon. Deshalb mal die Frage an euch, wann gab es mal einen Moment in eurem Leben, in denen diese Ahnung, dass es Gott gibt und dass es ihn auch für mich gibt, doch mehr als eine Ahnung war? Oder gab es schon mal, dass ihr einen Gedanken, geheimnisvoll und auch nur so für euch selbst, als einen Gedanken von Gott annehmen konntet? Wenn man das jetzt anderen in Worte fassen müsste, wäre das vielleicht total schwierig, aber nur für sich selbst. Manchmal ist das einfach verschütt gegangen über den ungelösten Fragen oder offenen Wünschen, aber eigentlich ist es da. Eigentlich gehören diese Momente zu unserem Leben dazu, zu unserer ungeschriebenen Autobiografie, vielleicht in einem viel früheren Kapitel, aber es gehört zu diesem Leben dazu. Nina Hagen hat nicht nur in der Hymne des ersten FC Union gesungen, wir werden ewig leben, Eisern Union und so weiter, sondern 11 Jahre später in ihrer eigenen Autobiografie formuliert, Zitat, ich danke Gott von ganzem Herzen, er hat mir jede Menge Zeichen seiner großen Liebe vom Himmel her geschickt. Ich glaube, den roten Faden entdeckt zu haben. Und dann führt sie eine Menge Dinge auf, Momente in ihrem Leben, wo ihnen das deutlich geworden ist. Vielleicht nehmt ihr diese Frage mal mit in eure eigene Momente des Stillwerdens, vielleicht in dieser Fastenzeit, dass ihr mal nachspürt, wann sich Lebensmomente für uns göttlich angefühlt haben. Und dazu ein kleiner Hinweis, man braucht dafür manchmal eine kindliche Offenheit. Werdet wie die Kinder, hatte ich ja vorhin schon mal zitiert, sonst werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und ich denke, auch der Satz, sei ein Mensch, passt dazu wieder. Auch als Erwachsene, zum Menschsein gehört es ja auch dazu, nicht alles erklären und wegdiskutieren zu können. Im Gegenteil, zum Menschsein gehören auch Ambivalenzen dazu und Interesse, Lernbereitschaft, Offenheit. Und ein zweiter Gedanke zur Frage, worauf wir vertrauen können, ist eine Beschäftigung mit Jesus. Mit dieser Person, über deren Existenz es rein wissenschaftlich gesehen keine Zweifel gibt und deren Wirkung bis heute anhält. Wie auch dieser Psalmen sind auch die Reden von Jesus voller Aufforderung, voller Leidenschaft für ein gelingendes Miteinander, Einsatz für Gerechtigkeit, Vergebung im Kleinen, Mut, Dinge anzusprechen, immer wieder Brücken zu bauen, niemanden auszunutzen. Und gleichzeitig macht Jesus unseren Einsatz nicht zur Voraussetzung für Gottes Einsatz für uns. Er macht Gottes Liebe nicht abhängig davon, wie sehr wir seinem Ideal entsprechen oder was wir zu geben haben. In einer Begebenheit, in Lukas 5 ist es nachzulesen, steht, wie Menschen in einem Leistungsbelohnungsdenken verwurzelt waren. So wie wir, würde ich sagen. Dass nur die Anerkennung bekommt, die es sich verdient haben. Jesus müsste doch eigentlich denen von Gottes Gerechtigkeit erzählen, die ganz dicke mit Gott sind, die ihm und seinen Anliegen nahe sind. Wörtlich heißt es, die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehrer unter ihnen, murrten und sagten zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk, mit den Zöllnern und Sündern, wie es Martin Luther formuliert hat. Dasselbe Denken, was wir haben, wenn wir uns über Gottes Zuspruch unsicher sind. Wenn wir innerlich unsicher sind, ob Gott uns unsere Wünsche erfüllen wird, wenn wir uns moralisch nicht gut fühlen. Wenn wir in Bezug auf unser Engagement oder unsere Vergebungskraft eben nicht gut fühlen. Dann haben wir genauso ein Leistungsbelohnungsdenken in uns drin, wie damals diese Pharisäer. Und unsere Gesellschaft tickt ja auch so. Das Leben verläuft ja meistens so. Wir werden ständig so geprägt. Zeigen wir Loyalität, sind wir dabei? Sind wir gesund, bekommen wir Möglichkeiten? Bringen wir Einsatz, werden wir belohnt? Verhalten wir uns treu, werden wir geliebt? Aber Jesus ist anders. Er reagiert mit den Worten, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu verändern. Es sind also gerade die Momente, in denen wir uns schwach fühlen oder Gott fern fühlen oder zweifeln oder lieblos verhalten, die Momente, in denen Jesus uns besonders nah ist, besonders Zeit mit uns verbringen will. Es sind genau die Lebensfragen, die wir nicht im Griff haben, die Fragen, in denen Jesus besonders aktiv wird. Es sind genau die Momente, in denen wir spüren, wir sind gerade nicht Mensch, wir fühlen uns nicht wie der Mensch, der wir eigentlich sein wollen, in denen Gott uns ganz besonders verliebt anschaut. Wie so eine verliebte Mutter ihr Kind anschaut, wenn es selbst Zweifel hat. Oder ein liebevoller Vater sein Kind anschaut, wenn es unsicher ist. In diesen Blicken steckt so viel drin, wir sind und bleiben stolz auf dich. So hat Jesus Gott den himmlischen Vater vorgestellt. Diese Art von Göttlichkeit hat Jesus verkörpert, vorgelebt. Er stellt die Maßstäbe auf den Kopf. Für uns stellt er sie immer wieder auf den Kopf, weil wir ja im alltäglichen Leben anders geprägt sind. Also immer wieder stellt er sie auf den Kopf und mit seinem Leben, seinem Sterben, sein Auferstehen ein für alle Mal auf den Kopf gestellt. Wer sich also mit Gott beschäftigen will, dann ist es wichtig, sich mit diesem Bild von Gott zu beschäftigen. Und nicht mit dem, was sich manchmal einschleicht, dass Gott der alte Mann ist, der nur auf unsere Fehler schaut. Das ist nicht der Gott der Bibel. Für mich ist diese Art von Jesus immer wieder das, was mich anzieht. Wenn ich still werde vor Gott, dann ist da ja auch diese Aufforderung, bleib nicht bei dir, hab Mut, werd aktiv, komm raus, setz dich mit deinen blinden Flecken und wunden Punkten auseinander, denn du bist Teil der Menschheit, aber von Gott kommt nie, krieg erstmal alles unter Kontrolle, bessere ich dich, dann bin ich da. Nein, er ist da, schon lange bevor wir da sind, und zwar jeden Tag neu. Es gibt dieses auch relativ bekannte Lied von Paul Gerhardt. Es unterstreicht so schön, dass Gott, der die Erde im Gleichgewicht hält und uns Luft zum Existieren gibt, Luft zum Atmen schenkt, dass er die allertreueste Pflege gibt. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Amen.